Würfel bereit? Karten gemischt? Dann willkommen bei Brettgespräche, dem Brettspiel-Podcast mit Basti und Phil. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Wir haben eine dritte Person im Raum, die, mit der wir heute sprechen werden. Aber Basti, bevor wir jetzt unseren Gast ganz groß ankündigen, was ist denn heute das Thema?
Ja, ihr habt danach gefragt. Wir haben es auch so schnell wie möglich umgesetzt. Das Thema heute ist Miniaturen bemalen, vom Anfänger zum Profi. Und dazu haben wir uns natürlich auch einen Profi eingeladen, auch wenn er es vielleicht selber nicht so sieht. Und zwar Marco von Ready to Play. Hallo.
Hallöchen, guten Abend.
Grüß dich.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Selbstverständlich. Schön, dass du dir die Zeit heute nimmst, uns da ein bisschen durchzuführen. Ich bin ja, wie soll ich sagen, Ich würde ja gern, genau, ich bin der absolute Anfänger. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen würde. Ich sehe nur, dass das richtig geil ausschaut und würde es gerne tun. Ich habe aber auch Angst, dass es ein weiteres Hobby, also neben hier Brettspielen und Podcasts und was ja auch noch, das frisst ja einen Haufen Zeit, den Beruf, Kinder, Familie und das Ganze, jetzt dann noch damit anzufangen. Aber ich würde es dennoch mal ausprobieren. Deswegen bin ich gespannt, ob du uns da heute ein paar Tipps geben kannst. Und Basti, wie ich dich verstanden hatte, du malst ja schon ein bisschen oder bemalst ja schon ein wenig,
ich
richtig?
Ich male schon, ja. Aber ich würde mich jetzt eher so, ich bin so hobbymäßig unterwegs und male, wenn ich Lust habe und nicht so jetzt so ausgiebig und nicht so gut, muss man sagen.
Ja, gut ist ja auch immer im Auge des Betrachters. So.
Hauptsache nicht grau, ne? Sagt man ja immer. Wie war
das? Na, das soll aber nicht der Maßstab sein. Aber Marco, du machst das ja auch schon ziemlich lange, richtig?
Ja, ziemlich lang. Also ich glaube, es war so 2015, habe ich das mal irgendwie aus Spaß angefangen. So relativ typisch mit sowas wie Zombicide und Battlelore war es damals. Und das hat sich irgendwie über die Jahre so mehr und mehr ergeben. Und irgendwie kam dann so diese typische Schnapsidee quasi in der Corona-Zeit, hey, du machst das eh so viel für andere, dann kannst du das auch noch als Nebengewerbe anmelden und mach das doch mal. Ja, und dann habe ich das irgendwie, dadurch, dass ich sowieso überall unterwegs bin in irgendwelchen Facebook-Gruppen und so, habe ich das so ein bisschen aufgezogen und das immer mehr vergrößert, ja.
Genau, also für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt die Webseite www.readytoplay.de und genau, da quasi vertreibst du diese Dienstleistung, die Miniaturen entsprechend zu bemalen. Bevor wir da aber reingehen, ich meine, wir sind ja schon fast beim Thema drin und du warst ja bei uns noch nie im Podcast, Marco, starten wir doch erstmal mit...
Oh.
Die Brettrunde.
Okay, wir werden nach wie vor daran arbeiten, was die. Ich mach dir mal.
Ich hab's voll
eine, wir brauchen ein Handzeichen.
Ja, komm auf. Ja. Jetzt war ich schon wieder abgelenkt.
Sehr schön, also die Brettrunde. Wir stellen dir, lieber Marco, jetzt ein paar Fragen, damit unsere Hörer und Zuhörerinnen dich als Brettspieler ein bisschen einschätzen können. Es sagt ja dann doch einiges über Menschen aus, wie sie diese Fragen beantworten werden. Versuch schnell zu antworten, nicht allzu viel drüber nachdenken. Das gibt die schönsten Antworten. Dann, Basti, fang du mal an.
Okay, was ist dein Lieblingsspiel?
Schwierig. Wahrscheinlich sowas wie Too Many Bones oder Spirit Island, würde ich jetzt mal als erstes sagen. Okay. Ja. Oder Kingdom Death Monster. Das wären so die drei Favoriten.
Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ich glaube nicht, nee.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Puh. Ja, würde ich, glaube ich, irgendein Heldenspiel nehmen. Irgendwas mit Marvel finde ich dann cool. Oder ein Batman-Spiel. Ja.
Batman geht immer.
Superhelden sind cool.
Ja, das stimmt.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Es gibt das Brettspiel Churchill, das würde ich mit Churchill spielen. Warum nicht?
Welches ist das größte No-Go am Spieltisch?
Boah, ich glaube, schlecht mit dem Material umgehen. Karten verbiegen,
Miniaturen
mit fettigen werfen. Fingern darum fletschen. Nee, das geht nicht.
Schließt sich doch perfekt die Frage Snacks beim Spielen, ja oder nein, an.
Ja, wenn man damit gut umgehen kann. Verantwortungsvoll.
Süß oder salzig, die Snacks?
Das ist mir völlig Hupe.
Wo wir jetzt gerade bei Superhelden waren. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Ich würde gerne, ist keine Superkraft, ich würde einfach gerne mal besser über die nächsten Züge nachdenken können. Also mir reicht es vielleicht 5 Minuten mal in die Zukunft zu gucken oder so.
Dein Lieblingsthema im Brettspiel?
Schwierig. Ich mag historische Settings total gerne, aber es gibt kein Lieblingsthema. Vielleicht sowas wie Postapokalypse, Fallout finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Ja.
Deine Lieblingsfarbe, also Spielerfarbe?
Gelb.
Würfel oder Karten?
Ja. Beides.
Die Antwort haben wir schon öfter gehört. Ja.
Es kommt aufs Spiel an. Also ich liebe Karten mit ganz vielen Texten und Keywords. Wenn ich dann noch dazu würfeln darf, dann freue ich mich noch mehr.
Cool.
Wie viele Spiele hast du so circa in deiner Sammlung?
300x. Keine Ahnung.
Definieren wir doch mal das X. Wie hoch ist dein Pile of Shame?
Das sind meistens nicht mehr als 10 Spiele.
Sauber.
Okay. Dann Koop oder kompetitiv? Was spielst du lieber?
Gerne eigentlich sehr viel Koop, weil ich eben auch, ich verliere oft. Aber ich mag auch total gerne richtig hart gegeneinander spielen. Der Eiserne Thron mit 6 Spielern sich gegenseitig ab- und ausstechen, finde ich auch grandios. Also aber eben, weil ich so oft verliere, dann gerne zusammen verlieren.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht?
Mensch ärgere dich nicht, weil ich das für die Arbeit in der Betreuung super oft spiele. Und ich habe da schon mittlerweile ein Stück weit Spaß dran durch die Bewohner, die ich betreue, ja.
Okay, sehr schön. Cool.
Obwohl, eine Frage müsste ich ja schon noch jetzt hier
dann hau raus.
Einwerfen. Weil die Frage Deluxe oder Retail-Komponente, das passt ja jetzt, ich tippe schon auf was, aber.
Mittlerweile, manchmal nehme ich einfach aus Vernunftgründen Retail, weil weniger Platz und weniger, ja, das, also ich habe jetzt auch ein Spiel ohne Miniaturen gekauft, weil es einfach weniger Platz wegnimmt. Das Problem ist ja irgendwann Raum und nicht mehr Geld, so ungefähr.
Ja, das stimmt. Das kenn ich.
Also, aber wenn es geht und das Spiel schön ist, lieber Deluxe.
Ja.
Ich glaube jetzt aber gerade auch mit dem Hobby, eben Sachen zu bemalen, ist natürlich dann so eine super Deluxe mit allem da drin, mit extra Miniaturen, also so ein Zombie-Side, ne? Also wirklich full blown. Das frisst ja dreimal Zeit quasi, ne? Einmal beim Spielen und einmal beim Bemalen, oder?
Genau. Das ist eben das, ich komme dann gar nicht mehr so viel zu den eigenen Sachen und dann sieht es ewig blöd aus. So. Und ja.
Das kann ich nachvollziehen. Dann lass uns doch einfach mal ins Thema da an der Stelle mal rein starten. Wie bist du denn überhaupt zum Miniaturbemalen gekommen? Mal ganz plump gefragt, weil du hast jetzt vorhin gesagt, du machst das seit 2015 und hast das jetzt dann weiterentwickelt, auch dass du es halt als Nebengewerbe machst an der Stelle. Aber wie bist du denn dazu gekommen, dass du sagst, komm, ich bemal das jetzt mal, und wie war denn da der Weg hin?
Also es war ja, also ich weiß auch nicht mehr, ob es 2015 oder 14 oder so war. Das war noch so gar nicht mit viel Online-Shopping und sonst was. Da bin ich in Bochum in den Laden gegangen und wollte gerne mehr Battlelore Second Edition kaufen. Hab mir die geholt und da sind ja Miniaturen bei. Und dann habe ich den Dude einfach angequatscht und gesagt, du, was bräuchte ich denn jetzt so? Und hab mir aber auch schon vorher so ein paar Videos angeschaut. Und dann habe ich da so ein Popels Army Painter 16 Farben-Set geholt und ein paar Pinsel und ein bisschen Grundierung. Und dann habe ich einfach angefangen so und habe das probiert. Ganz einfach.
Was war deine allererste Figur dann?
Also ich meine, es wären die entweder Battlelore oder Fury of Dracula letztendlich gewesen. Aber ich glaube, es war Battlelore und das waren ja diese kleinen Ritter und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Naja, eben die Ritter und die anderen, die diese Nicht-Orks. Und ich habe auch zum Beispiel noch mit diesem Army-Painter-Set, ich weiß nicht, wie lange gemalt. Also ich habe da mir ganz lang keinen Kram dazu gekauft. So, das waren 16 Farben, haben gereicht.
Ja. Wie sah die jetzt aus in der Retrospektive? Hast du die noch oder hast du gesagt, so nee?
Nee, das habe ich verkauft, leider. Ich war total stolz. Ich war irrsinnig stolz, das gemacht zu haben, so ein bisschen das auch nachgemalt zu haben, was dann im Internet war. Und letztendlich war es ja auch nur, man klatscht da eine Farbe drauf und macht so ein bisschen die Details irgendwie und dann kommt da noch was drüber, dass es netter aussieht und dann war das fertig. Aber ich habe mich total gefreut.
Ja, aber genau da hapert es ja meistens. Also ein bisschen Farbe drauf geht. Details wird schon schwieriger und dann noch ein bisschen was anderes drauf.
Ja, also ich meine jetzt auch nur mit Details sowas wie Hautfarben drauf und dann hatte der einen Lendenschurz, den habe ich blau bemalt und dann, das meine ich mit Details.
Oder also,
der
hat okay.
Einen Hut auf und der Hut wird rot.
Schattierung und so.
Ja, nee, also das war dann
wobei ich schon noch sehr einfach. Wobei mich das wirklich sehr interessieren würde, wie lang quasi der Weg da ist, dass man halt sagt, okay, jetzt mache ich halt mal die und die Details rein. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die man ruhig mal später noch mal ein bisschen in die Breite treten kann. Wenn du dir jetzt noch mal deine Anfangszeit so dran erinnerst, was war für dich der Hauptfokus? Weil du machst das ja dann auch jetzt hier mit professionell. Ich meine, das ist ja auch ein Seitengewerbe für dich. Ist der Hauptteil für dich gewesen, wo du so dein Hobby beziehungsweise Kraft, Hobbys gibt ja uns Kraft, ne? Das machen wir ja auch alles aus Spaß. Was hat dir denn da mehr gegeben? Das Spielen an sich, das Bemalen oder
eine Mischung?
Oder eine Mischung? Und, also, klar.
Also ich meine, das haben ja, glaube ich, viele so, das ist ja sowieso ein relativ nerdiges Hobby so und ich fand das einfach besonders, da noch was Besonderes mitzumachen, fand ich irgendwie schön. Und dann hinterher was auf dem Tisch zu haben, was jetzt auch kein anderer so kennt und hat irgendwie und aus dem Bekanntenkreis, das fand ich irgendwie cool. Und ja, das hat mir zu der Zeit einfach auch das Malen fand ich nett. Richtig auch das Prozedere an sich. Und das dann hinterher so auf dem Tisch stehen zu haben, ja, war einfach cool.
Dann hast du gemerkt, dass das Bemalen von Miniaturen für dich eine gewisse Eskalationsstufe ja betreten hat. Ich meine, du hast ja gesagt, ne, du hast mit 16 Farben angefangen. Das ist ja auch, wenn ich mich jetzt genau erinnere, jetzt ja, die Zuhörer können zurückspulen, ich leider jetzt gerade nicht. Das so quasi das Billow Army Painter Set war, ne? Also das ist so ein Standard. Aber also ich stelle mir vor, irgendwann übertreibt man dann tatsächlich, dass man vielleicht extra Pinsel kauft, unterschiedlicher Stärke, unterschiedlicher Art, was weiß ich, das eine ist mit synthetischen Haar Borsten. Dran, vielleicht gibt es dann auch Borsten oder Pferdehaar oder wie auch immer, das kann ja beliebig teuer werden, beziehungsweise auch diese ganzen Farbnuancen, die unterschiedlichen Marken etc. Wann hast du für dich gemerkt, so, oh, jetzt bin ich aber, also ich meine, wir haben alle 300 Spiele plus in der Sammlung, ne? Brettspiele, ja. Ne, also
Wann ist es eskaliert,
ja. Ja, wann ist es eskaliert? How could that happen?
Ja. Das kann ich dir aber gar nicht mehr so genau sagen, ehrlich gesagt. Also diese Zeit vor 2020 habe ich gar nicht mehr so sehr im Blick irgendwie. Und davor habe ich gar nicht so viel irgendwie mir noch geholt und alles. Das war irgendwie alles sehr, ja, ist so ein bisschen auch weg bei mir. Und dann war es dann hinterher wirklich, als ich gesagt habe, hey, ich möchte das jetzt nochmal mehr ausbauen. Da habe ich dann einfach angefangen zu kaufen. So. Und ich würde euch ja jetzt fast gerne mal ein Bild zeigen vom Arbeitszimmer. Ich schicke euch mal bei Zeiten eins. Ich habe keine Ahnung, wie viele Farben es sind. Es sind mehrere Regale voll und ja, ab 2020, dann ging es ja auch darum, noch die Airbrush zu holen und so, die ich mir dann gegönnt hatte.
Leider geil.
Meine Frau hat zum Glück total liebevoll mitgezogen, hat mir quasi unser eines Zimmer komplett überlassen um da dann mein Arbeitszimmer dann einzurichten. Hat mir dann auch die Regale hinterher gebastelt und so. Das war schon cool, ja. Aber wie gesagt, ab 2020 und vorher ist es gar nicht so sehr, weiß ich nicht.
Wie viel Zeit das denn für dich beansprucht?
Jetzt oder früher?
Also ich nehme an, dass dein Peak ja früher war. Ich meine, irgendwann pendelt sich's auf ein gewisses Level ein. Ja.
Das ist dann die Frage, wie lange brauchst du jetzt für eine Figur? Aber wie lange hast du denn damals beim Anfang
gebraucht?
Ja, das ist vielleicht so, finde ich spannend. Gerade am Anfang, da war das ja wirklich noch sehr zeitaufwendig, weil ich es nicht richtig wusste, wie ich es mache. Und das war aber eher, ich guck mal, wie es kommt. Das war jetzt nicht, dass ich mich da täglich hingesetzt hätte oder so. Und es war so ein bisschen mal gucken. Und da ist es jetzt deutlich mehr. Also sind es ja schon irgendwie mindestens 3 Stunden am Tag heute. Aber früher nicht so. Nee.
Und wie lange brauchst du für so eine Figur, sagen wir mal, im Standardform? Also jetzt fürs Brettspiel einfach so. Jetzt nicht Vitrinenmodell, sondern einfach Standardfigur für.
Das kommt ja immer so drauf an. Also zwischen super, also wenn es wirklich schnell und einfach und okay ist, dann ist es eine Stunde, aber es kann auch ja, eine halbe Stunde, Stunde.
Okay, aber länger, viel länger. Aber bei mir ist das auch so, ich bin dann so pingelig und muss das kann nicht sein und dann nur ein Strich, ein bisschen zu viel, dann kriege ich schon die Krise.
Ja, das ist ja wirklich die Sache, finde ich, die muss man ja dann, muss ja jeder Dienstleister dann auch zurückschrauben. Wenn du jetzt einen Tisch in Auftrag geben würdest, dann wird ja der Tischler auch nicht Dinge tun, die er nicht tun soll, ne? Und muss dann seine Ansprüche vielleicht zurückschrauben.
Ja, das stimmt.
Ja, es gibt ja der Unterschied, es für sich zu machen und es dann auch für andere zu machen.
Okay, wie lange würdest du die Figur für dich bemalen?
Oh, das ist meistens schon, wenn ich dann was Schönes habe, sind es schon, dann sitze ich da 2 Stunden. Aber also sagen wir mal 2 Stunden, aber ich finde es immer direkt wichtig zu sagen, das ist ja nicht der Qualitätsanspruch. Ne? Es muss nicht für jeden so sein. Und wenn ich am liebsten bemale ich zum Beispiel große Figuren, 54 mm Scale oder 75 oder so große Büsten, da sitze ich dann 20 Stunden dran. Mhm. Und vielleicht zum Vergleich, wenn die Leute sich für irgendwelche Competitions vorbereiten, dann sitzen die 200 Stunden da dran. So.
Stimmt, hast du da auch dran teilgenommen? Da auf der Spiel gibt es ja dieses Mal
Competitions. Ich mag keine Competitions.
Okay. Ja, verstehe ich. Nee, das bin ich auch nicht so.
Aber der Eigenanspruch, ich glaube, das ist halt so ein Thema, was zumindest mal mich momentan so ein bisschen auch davon abhält. Ich bin relativ perfektionistisch eingestellt. Also wenn ich etwas mache, dann ist es mir nie gut genug, ne? Also Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn nichts mehr hinzuzufügen ist, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann, wie man so schön sagt, ne? Hm. Und dahin zu kommen ist halt lang, beziehungsweise das schreckt mich zumindest mal ab. Das ist jetzt quasi mein eigenes Problem quasi als Einsteiger. Die andere Geschichte wäre, ich glaube, es ist, also wenn ich jetzt heute anfangen würde, hätte ich mit einer Sache, glaube ich, am meisten Problem. Und zwar, ich habe kein Problem damit, mir jetzt irgendwie ein Set zu kaufen. Es gibt ja Starter-Sets an Farbe mit Pinsel etc. Da ist relativ schnell ein Haken dran, wobei ich gerne noch von dir eventuell da den einen oder anderen Tipp gerne später noch besprechen würde oder wollen würde. Was mir aber so ein bisschen fehlt, ist halt, wie habe ich mir jetzt diese Miniatur vorzustellen? Also wie soll das Endprodukt ausschauen? Gibt es da eine Art Kreativprozess, das du hast oder das du empfehlen kannst, dass man quasi diese Hürde wegnimmt? Nee, du musst jetzt dir nicht irgendwie überlegen, hier mit Farbmischungen hinzugehen und dir selbst überlegen, wie das ausschaut, sondern du kannst auch einfach XYZ-Schritte machen und dann kommst du da auch auf ein geiles Ergebnis.
Das ist natürlich wirklich schwierig, weil das ist ja so ein Komplexthema, was ja fast eher mit unserer eigenen Psychologie auch zu tun hat, ne? So dieses, was motiviert mich, und ich finde dann immer den Vergleich schön zu sagen, wenn du jetzt anfangen würdest und du möchtest gerne einen 40 Kilometer Marathon laufen und du fängst nicht an, weil du sagst, ja, ich bin halt nicht trainiert genug und ich kann den heute nicht laufen, dann würde man ja sofort sagen, ja gut, völlig normal wäre doch erstmal zu trainieren. So. Und Das heißt, sich um eine Hürde abzubauen, finde ich es immer wichtig zu sagen, ich muss ja erstmal anfangen zu lernen. Und das hängt ja an allem. Ich muss also mich mit dem Material auseinandersetzen, muss mich damit auseinandersetzen, was ich kann oder nicht kann, und dann herausfinden, wie komme ich denn dahin, das umzusetzen, was ich mir wünsche, und vielleicht herauszufinden, was wünsche ich mir denn so? Wie soll es denn aussehen? Und da ist ja das nächste Problem, dass du mit dem Internet heute, du hast wunderschöne Bilder von Leuten, die das schon ewig lange machen, ne? Und die sind perfekt beleuchtet und perfekt fotografiert. Und so muss es ja aussehen, ist ja klar. Aber ist eben nicht so. So, und ja, im Endeffekt müsste man dann also sagen, wenn ich rausfinden möchte, wie geht's und wie fange ich an, setze ich mich hin und fange mit ganz simplen Techniken an. Und auch da finde ich das nächste Problem, du hast ja heute den Overkill an Informationen. So, du gehst jetzt ins Internet und dann fragst du vielleicht noch irgendwo und dann sagen die Leute, ja, probier dies, probier das, probier die Technik so und so aus, und ach, wenn du es einfach machen willst, dann mach das und das. Da ist ja schon eine Wissenschaft hinter an sich. Also eigentlich musst du dich ins stille Kämmerlein setzen und erstmal gucken, ja, wie gefällt's mir denn? Und von da aus musst du weitermachen. Und puh, ganz, ganz schwieriges Thema. Und ja, dann sagen die ersten, ja, grundier halt deine Figur weiß und bemal die mit Speedpaints. Dann sieht die gut aus. Ja, ist ja auch so. Aber vielleicht möchtest du ja was anderes. Die Wege sind da echt vielfältig. Und ich kann es dir nicht so beantworten. Echt nicht. Weil, also deswegen finde ich es immer total schön, dann auch mal solche Workshops zu machen und sich mit anderen Leuten hinzusetzen und zu sagen, hey, wie machst denn du das? Was ist denn dein Arbeitsweg dahin? Ach, der ist ganz anders als meiner. Cool, den kann ich für mich so annehmen und vielleicht auch abwandeln oder so. Und das ist wie mit jedem Thema, was man studiert, auch ein bisschen. Mhm. Ja.
Du hast es jetzt gerade erwähnt, Speed Painting. Wie stehst du dazu? Ich meine, du malst wahrscheinlich nicht mit Speed Painting, oder?
Doch.
Ich weiß es nicht.
Eigentlich fast immer.
Echt?
Naja, es ist, also sage ich immer direkt, jedes Produkt, was es gibt, ist ein kleines Werkzeug im Werkzeugkasten. Warum soll ich das ja, nicht gut, nutzen? Das und es gibt einen Maler, der mittlerweile wirklich groß geworden ist, ein Italiener, der in Irland gewohnt hat, Marco Frisoni zum Beispiel, der wunderbare Arbeiten macht, nur über die, ja, über Farbtöne und dann darüber arbeiten, eben mit Speedpaints und dann mit Ölfarben weiterarbeiten. Und es gibt einfach super viele Möglichkeiten. Also warum soll ich die nicht nutzen?
Hast du auch schon mal diese Speedpaint-Stifte ausprobiert?
Nee, tatsächlich nicht, weil sie aber auch einfach nur dasselbe tun. Also machen genau dasselbe wie das, was ich mit dem Pinsel mache. Deswegen ist jetzt für mich der Sinn nicht da, die auch noch zu holen.
Ja. Genau, weil ich denke, weil du hast ja deine aufgebaute Station und so, ne, und da mit den Sachen, dann hast du wenig Vorbereitung. Aber diese, was ich jetzt von einem Kumpel gehört habe, der jetzt auch Speedpaint-Stifte sich geholt hat, er meinte, es geht halt viel schneller. Du musst nicht noch alles hinstellen, Pinsel, Farben anmischen. Ja. Du hast es halt alles und malst das einfach mit den Stiften. Und die Ergebnisse, er hat es mir jetzt auf dem Foto heute gezeigt, lustigerweise, deswegen passte das, sahen echt gut aus.
Ja, total. Also ich bin auch wirklich ein totaler Freund von den Speedpaints, muss ich sagen. Die Frage ist eben immer, was ist der eigene Anspruch und wo möchte ich gegebenenfalls hin? Also ich kann bestimmte Sachen nicht mehr damit erreichen vielleicht, weil ich an der Stelle nicht weiterkomme, weil die einfach anders ja arbeiten als normale Acrylfarben. So.
Ja, jetzt hätte ich, wenn ich das kurz da rein grätschen darf, weil jetzt geht es wahrscheinlich ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer wie mir. Ich habe keine Ahnung, was Speed Painting ist, kann mir nur vorstellen, dass etwas schneller vom Namen her zu bemalen ist. Was ist denn das genau und was kann das?
Es kam ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, vor einigen Jahren kam ja Games Workshop Citadel mit diesen Contrast-Farben dann um die Ecke. Die waren ja groß angekündigt. Du bemalst deine Figur mit einer Schicht und dann sind die fertig. So. Und im Endeffekt sind es einfach transparente Farben mit einem bestimmten Anteil von auch dunkleren Pigmenten und chemischen Anteilen. Und eigentlich ist es am einfachsten, du produzierst deine Figur zum Beispiel weiß und dann gehst du da mit dieser Schicht Farbe drüber. Dadurch, dass diese Farben transparent sind und gleichzeitig diese anderen Pigmente sich dann in den Vertiefungen absetzen, hast du, so wie es sein sollte, theoretisch einen Anstrich mit einem Anstrich eben, malst die Fläche blau, die du blau haben möchtest, hast deine Schatten, hast deine Highlights, deine helleren Stellen und das soll gut aussehen. Die Kontrastfarben haben das leider nicht so toll hingekriegt. Vor allen Dingen bei sehr großflächigen Figuren hast du einfach ganz hässliche Effekte gehabt. Das ist einfach weiterentwickelt worden. So mit diesen Speedpaints, die sind ja dann von Army Painter. Und ja, das ist einfach wirklich eine schöne Erfindung, wenn man eine Figur schnell bemalt haben möchte und die wirklich einfach nur weiße Farbe grundiert und dann mit diesen Speedpaints darüber geht. So, du malst eine Schicht Hautfarbe, malst eine Schicht dem seinen blauen Mantel vielleicht und dem seinen braunen Hut. Das sieht dann schon total okay aus. Und wenn man dann sogar noch vielleicht Vor- oder Nacharbeiten macht, da kann man sehr, sehr schöne Arbeiten mitmachen, ja.
Das wäre ja zum Beispiel als Anfänger auch ganz gut, finde ich immer.
Ja, ich finde, das ist immer so ein streitbares Thema. Nee, streitbar ist das falsche Wort. Das soll jetzt auch nicht so Gatekeeping-mäßig sein. Die Frage ist da für mich immer, wo möchte jemand hin? Und möchte jemand später vielleicht, kann er sich natürlich immer noch entscheiden, aber noch in dieses mehr Lernen rein, weil wenn du bestimmte Grundtechniken gar nicht lernst und nicht verstehst, wie sich Farben verhalten und was ich mache mit den Farben und immer nur mit den Speedpaints arbeiten, dann kann es sein, dass man irgendwann an so eine Blockade kommt und sagt so, Mist, jetzt stehe ich hier und wie mache ich von da aus weiter? Und ja, wenn man dann einfach noch andere Grundtechniken lernt, dann hat man einfach ein größeres Repertoire, sagen wir es mal so.
Ja, gut, stimmt. Aber das kann man auch wunderbar, also diese Speedpaints kann man auch wunderbar mit den normalen Farben in Anführungsstrichen nutzen, ne? Dass man jetzt sagt, okay, ich grundiere weiß, ich mache noch andere farbliche Akzente rein, wie auch immer, und dann setze ich das Speedpaint an.
Total. Also das mache ich auch mittlerweile total gerne, zum Beispiel, dass man eine Figur, ja, schwarz grundiert, dann mit einer anderen Farbe drüber geht, weiß ich nicht, einem Rosa und dann vielleicht ein Braun nochmal trockenbürstet und dann weiß drüber und dann die Speedpaints nimmt und dann arbeitet man weiter oder so. Also die Möglichkeiten sind unendlich.
Kommen bei dir eigentlich die Ideen des fertigen Produkts während der Arbeit oder hast du schon davor ganz klar ein Bild, wie diese Miniatur auszuschauen hat?
Bei den Kundenaufträgen versuche ich, dann muss ich das ja sogar vorher mir wirklich planen, das ist wie jede andere Dienstleistungsarbeit, sonst wird das so ein bisschen ins Blaue hineingehen, das wäre mir zu gefährlich irgendwie.
Ja, klar.
Da versuche ich schon immer, ich gucke mir an, was der haben möchte oder höre mir an, was der haben möchte und dann plane ich es einmal durch, wie komme ich denn da mit dem Zeitplan, den ich habe, also Qualitätsstufe, die der haben möchte, derjenige, am besten hin.
Ja, das ist bei mir immer so, ich habe nicht das klare Bild. Also ich würde, also wenn ich jetzt als blutiger Anfänger, würde ich mir wahrscheinlich irgendeine Miniatur da nehmen von irgendeinem Spiel und mir dann im Internet irgendwelche Vergleiche suchen und sagen, okay, da möchte ich jetzt erstmal hin. Aber jetzt nicht eins, was sich komplett geil anschaut, sondern irgendwas so Lowball-mäßig, ne? Also was weiß ich, ich hole mir eine Ork-Figur und ich weiß, dass Orks grün sind, dann hilft mir das schon mal bei
sind
der...
Nicht alle Orks grün.
Okay. So, das müssen wir hier und heute klären.
Es gibt ja auch die Blut-Orks.
Ich bin Warcraft-Fan. Und zwar die ganz alten. Warcraft 1 und 2.
Ich wollte gerade sagen, auch bei Warcraft gibt es rot.
Ja, aber nur bei World of Warcraft. Früher waren sie immer nur blau. Grün, meine ich, Verzeihung. Oder?
Ja.
Also.
Bei Orks und Humans und so, ja. Obwohl, nee, bei Warcraft 3 waren sie schon rot.
Wir schweifen ab.
Okay, ich wollte es erwähnen. Okay, jetzt.
Aber jetzt mal kurz zurückgefragt, dann, wenn dein Gedanke ja ist, wie fängst du jetzt an, dann ist ja manchmal auch so dieses, ich möchte das nicht versauen, das bestimmte Spiel. Da gibt es ja auch heute genug Möglichkeiten, sich einfach irgendwelche Figürchen ausdrucken zu lassen oder zu kaufen, irgendwelche billigen Plastikfiguren oder so und dann mal einfach auszuprobieren. Die Möglichkeiten sind da ja vielfältig. Ne?
Das wäre sicherlich auch ein, wie soll ich sagen, eine Empfehlung, ne? Also nicht gleich mit dem Lieblingsspiel anzufangen, oder?
Ja, wobei ich auch Menschen um mich herum habe, die dann auch einfach nach Jahren gesagt haben, gut, dann arbeite ich nochmal weiter daran. So ist, also Figuren kann man auch entfärben im Notfall. Warum nicht? Das ist jetzt
kann
auch
nicht. Kann man die wirklich komplett wieder nackert dahinstellen? Also wenn ich sage, ich möchte das.
Die, ja. Also,
Wenn du Plastikfiguren
außer du gehst mit Ölfarben dran, dann wird es schwieriger.
Ja, dann kannst du einfach auch wiederum mit Ölfarben entfernen, also mit Terpentin das machen. So.
Ich habe nämlich damals angefangen mit 12, 11 oder 12 war ich da. Da habe ich nämlich HeroQuest angemalt, das weiß ich noch. Und das habe ich noch mit Revell-Ölfarben gemacht.
Ja, das sind ja nicht, sind ja keine Ölfarben, glaube ich, sondern sind ja wirklich diese Emaille, Enamel ist es ja, oder wie das heißt. Das ist ja noch ein Stück was anderes. Und ja, wenn die einmal fest sind, das, da kann man zwar auch wegkriegen, habe ich letztens auch machen müssen.
Aber
mit eben so einem Terpentinersatz ist aber nicht schön, aber ja.
Nee, das stimmt. Aber da habe ich ein bisschen gelernt, dran zu malen. Aber da habe ich wirklich nur so Standardfarben, ne? So wie im Malbuch, wenn du dann ohne Akzente oder irgendwas halt nur angemalt.
Ja, die Zeit hatte ich auch so mit 12, einmal mit Warhammer 40.000 irgendwie. Da habe ich so eine Dark Elder Armee, da war ich auch hyper stolz. Den habe ich einfach nur schwarz angemalt, eine weiße Maske hatte der auf und die Farbe war Zentimeter dick da drauf und es war mir noch egal.
Genau, das kenne ich auch noch. Und jetzt, wo ich nochmal angefangen habe, habe ich hier die Stoffi-Chroniken angemalt, hier die Helden und so. Das war jetzt das Letzte. Aber da fand ich das Ergebnis, am Anfang war ich verzweifelt, aber irgendwann fand ich das Ergebnis sogar für mich dann, ja, ist in Ordnung, kann ich nehmen.
Gibt es denn, ganz doof gefragt, irgendwie ein Set so unter Motto Malen nach Zahlen, also Miniatur Malen nach Zahlen?
Nein.
Nee, ne? Meinst du jetzt mit Set ein Repertoire an was man können muss oder wirklich etwas, kauft und dann einsetzt?
Was du kaufst und einsetzt quasi?
Nee, also, weil es ja einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt und jeder Anbieter dir auch quasi genau das so verkaufen möchte am liebsten, so das ist jetzt das Beste. Also, nee. Es kommt wirklich dann auch darauf an, was du möchtest. Du kannst dir einfach ein Grundfarbenset irgendwie holen oder Farben nach Projekten holen. Gegebenenfalls dann irgendwelche Schattierungsfarben und Pinsel und Grundierungen. Und damit kannst du anfangen eigentlich.
Also kann man das so unterscheiden, dass man einmal eine Grundierungsfarbe hat? Die ist nochmal in der Beschaffenheit anders.
Das ist ja eine Spraydose meistens. Also du sprühst sie ja.
Das ist quasi ein Primer, das halt das alles besser dran haftet. Kann man das so sehen?
Ja.
Okay.
Ja.
Dann kommt die Farbe, die du drüber machst und dann machst du nochmal ein, und dann hast du die Kontrastfarben, die einfach nochmal diese Höhen und Tiefen in Modell quasi nochmal herausarbeiten und dann bestimmte, wie soll ich sagen,
Vertiefung
oder Details heraus.
Das sind die Shader, die du immer. Was du auch in Kickstarter manchmal dazu kriegst.
Genau, dieses, wie heißen sie es noch?
Sundrop,
meinst du? Sundrop, genau. Das ist einfach nochmal
besser. Ja, aber selbst das ist ja, also ganz früher, das ist ja auch super geprägt irgendwie von Games Workshop Citadel damals, dass diese Methode von denen, also die haben die ja im Endeffekt eine Methode erfunden, um ihre Produkte zu verkaufen, einfach nur. Also die haben ihre Grundfarben und dann gab es diese Shade-Farben. Das heißt, dann haben sie die verkauft, du machst über die Grundierung machst du die Grundfarbe in zwei Schichten, dann machst du den Shade da drauf und dann machst du nochmal die Grundfarbe quasi, um die Farbe so ein bisschen wieder rauszuholen. Das war so, wie man es eben macht quasi. Aber das ist ja kein Muss. Das heißt, du kannst ja auch einfach hergehen und sagen, ich male die Schattenfarbe selbst oder ich erstelle mir eine dünne Farbe als Schatten, die ich in die Vertiefung laufen lasse. Du brauchst jetzt kein Produkt zwangsläufig dafür. Und auch vor allen Dingen gerade die, wenn du jetzt im sehr hochwertigen Bereich bist, dann ist es ja manchmal verpönt, damit zu arbeiten, was mir aber Hupe ist, aber dass dann Leute auch, ja, weil eben Washes sich so verhalten, wie die Washes es wollen, so ungefähr, und der Profi vielleicht aber möchte, ich bestimme selbst, wo jetzt die Farbe hingeht und dann andere Methoden nutzt. Also auch das ist kein, muss man alles haben unbedingt.
Das ist jetzt mal natürlich eine Interessenfrage. Hast du vorher, warst du da schon so, dass du gut zeichnen konntest, Dings? Also dass du das schon gut kannst?
Kein
Stück. Also hast du das wirklich von Anfang an so aufgebaut und wurde es einfach immer besser dadurch? Von vielen Malen.
Absolut gar nicht. Ich kann, auch heute ist es immer sofort, dass ich sage, wenn mir jemand sagt, mal eine Kuh oder ein Schwein, dann sieht das noch heute so aus wie im Kindergarten mit vier Beinchen und einem Ringelschwänzchen so ungefähr. Kann ich leider gar nicht. Und das ist auch eins meiner größten Problemfelder, was ich zum Glück offen zugeben kann. Andere haben da deutlich mehr Zugang, so dieses Erkennen von Formen an Figuren. Also ja, du musst ja ein bisschen auch wissen, wo zum Beispiel ein Highlight hin soll. Also wo glänzt etwas auf einer Figur? Welches Material ist das? Wie muss es dann glänzen? Und wie setze ich das da richtig drauf? Das machst du ja bei einem Ball anders als bei einem Kubus oder bei einem Zylinder beispielsweise, bei einer zylinderartigen Form. Und das kann ich gar nicht. Und da lerne ich mich immer noch sehr rein. Manche sind da zum Beispiel intuitiv ja auch viel besser als ich jetzt nach ganz vielen Jahren. Ich kenne Leute, die machen das ein Jahr und das sind Wahnsinnsarbeiten, die die leisten. Und da bin ich noch lange nicht. Also ja, das ist was ich lerne. So auch dieses räumliche Sehen.
Und ja, aber das Gute ist ja, dann weiß man, man kann es sich beibringen. Das wollte ich ja auch so damit, ne, sehen.
Ja, total. Also ich find, das ist ja auch sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist ja auch ein sehr offenes Hobby erstmal. Da ist ja nicht, dass du vor der Staffelei sitzt und dann, ja Mist, wie male ich denn jetzt am besten da hinten diesen Sonnenuntergang mit Horizont und ich muss, habe ein räumliches Sehen dafür, sondern du hast ja erstmal hier die Figur und du weißt, okay, das Gesicht soll die und die Farbe kriegen und hoffentlich sieht es hinterher so und so aus, so ungefähr, dann gehe ich erstmal mit der Farbe darüber. So, und dann gucke ich mal weiter.
Ein bisschen lowballen tust du schon. Also ich gucke gerade auf deiner Webseite, ne, ready2play.de, das ist schon richtig.
Ah, wobei, die muss ich auch nochmal echt überarbeiten. Da sind teilweise Sachen bei, die mir schon fast unangenehm sind, also ältere Sachen, aber ist eigentlich auch Quatsch. So. Neuere Sachen sind deutlich schöner immer mit den Jahren.
Ja gut, ist also eine Leistungssteigerung lässt sich dann natürlich über die Jahre immer sehen.
Ja.
Ja, vor allem diese Feuereffekte, ne? Dass das auch aussieht wie Feuer, das finde ich immer am schwierigsten. Also sprich, dass es, als würde es leuchten, ne? So Leuchteffekte zu erschaffen. Das ist so ein Ding, wo ich nämlich immer noch dran sitze und das nicht einfach so hinkriege. Aber da wird ja auch mehrere Schichten drüber gelegt, ne? Oder?
Also es ist ja nichts, auch was ich irgendwie, da muss ich auch probieren. Und da habe ich dann auch lange dran gesessen, um zu gucken, wie es so mir gefällt. Und das sind dann auch wieder teilweise die Materialien, dass man dann sagt, hey, ich hole mir solche Tuschefarben, diese Inkfarben, die dann besonders farbintensiv sind, da weiter mit zu arbeiten oder sowas. Ja.
Gibt es einen Punkt, wo man vielleicht auch sagt, jetzt ist zu viel Farbe auf so einem Mini? Du sagst, jetzt habe ich es verkackt. So kann man, jetzt. Nee.
Also ja, ich sehe, wie das manchmal aussieht. So. Ich habe es zum Glück nicht, weil ich meistens sowieso sehr dünn mit Farben arbeite und gar nicht so sehr in die Bedulde kommen, dass sich das so stackt quasi. Mhm. Aber ich habe teilweise Figuren entfärben müssen, auf denen dann so ein Zentner drauf ist, ja. Das gibt's. Aber so dieses, kann man jetzt nicht mehr regeln. Ich habe teilweise schlimmste Fehler gemacht im laufenden Prozess. Auch mit fertigen Figuren. Ja, das kann man immer ausbessern. Ist kein Problem.
Ja, das hat mich auch immer aufgeregt. Dann war sie fertig und dann fehlte aber noch so ein Punkt, den du machen wolltest. Und wenn es nur die Augen waren. Die Augen ist ja immer das Schwierigste, finde ich, weil es so klein ist. Und dann versaust du es und darfst alles nochmal überpinnen.
Du musst dunkle Elfen malen. Die haben immer schwarze Augen.
Ja, das stimmt. Oder Orks mit roten Augen, ist egal. Dann kriegen sie keine Pupille. Ja, aber das ist auch so. Da musst du ja auch eine sehr ruhige Hand für haben, oder? Ich meine, du musst ja mit ganz feinen Pinseln, ich weiß das ja selber noch, oder? Also, da sollte man schon. Ne? Da gibt es ja dann auch so Bewegungen, wo du dann deine Hand stützen kannst, ne? Damit sie sich nicht zu zittrig ist, oder?
Ja, das ist dann wirklich so dieses ganz Typische. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber ihr könnt sehen. Ja. Dieses Arme müssen abgestützt sein auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich die Figur hier, meine Hand ist hier und die Zunge ist am besten noch rausgestreckt so ungefähr und ganz nah dran. Und dann wird es versucht, ja.
Hast du eigentlich auch eine Vergrößerung dafür?
Ich habe also eine Lupenbrille, ja. Mein Problem ist, ich kann weder mit der Lupenbrille noch mit dieser Lupenlampe gut umgehen. Ich verliere dann immer komplett das Sehen und die Räumlichkeit. Ja, also bei mir geht das dann immer leicht daneben. Ich gewöhne mich mittlerweile so langsam an die Lupenbrille, trainiere mich da immer so ein bisschen. Mhm. Ja, weil wenn es an wirklich feinste Arbeiten geht, dann geht es gar nicht ohne. Also.
Ja, vor allem, wenn die so ganz klein sind, ne, die Figuren, also das finde ich schon. Es gibt ja hier, ist doch Knöpfe und Krabbler, da waren die Figuren doch auch hier von Gloomhaven, ne? Gibt's die? Die sind doch Mini, das sind ja.
Da habe ich die tatsächlich jetzt richtig viel genutzt. Ich habe den Bruiser, heißt er doch, glaube ich, oder so, habe ich bemalt und habe einfach mal geguckt, ob ich es schaffen würde, auch dort die Augen zu bemalen. Und ich habe es sogar geschafft.
Aber wie bekommst du, dass die Pinsel nicht ausfransen? Bei mir ist das immer so, weil irgendwann selbst der Feinste hat immer irgendwie so, stippt so ein Haar hoch. Bing! Und das kriegst du nicht mehr runter manchmal.
Das ist auch so ein Thema mit den Pinseln. Da bin ich mittlerweile so ein bisschen drüber, weil es einfach, also es kann sein, dass es die Fertigung ist von den, von der Firma, dass das einfach quasi die Montagsproduktion ist. Ich habe super hochwertige Pinsel mir geholt, die am nächsten Tag im Arsch waren. So, gelitten. Okay. Und ja, ist so ein bisschen die Farbhandhabung. Also A, was benutze ich für Farben? Dass zum Beispiel die Metallfarben, die Washes, die Speedpaints, also alles, was auch sehr, entweder sehr flüssig ist oder eben die Metallfarben mit diesen kantigen Pigmenten drin, dass die Pinsel schneller kaputt machen. Und die Washes und Speedpaints und so, die ziehen sich eben schneller hoch in die Ferrule, wie heißt denn das nochmal? Die Zwinge auf Deutsch, genau, die Zwinge. Und das trocknet ein und sprengt das dann irgendwann auch wieder so ein bisschen auf und dadurch gehen die schneller kaputt. Aber sonst ist es einfach weniger Farbe aufnehmen, niemals bis zur Zwinge die Farbe versuchen zu ziehen, sondern eher so die Hälfte des Pinsels nutzen. Ja.
Sehr cool. Ich würde gern eigentlich in die Geschichte reinsteigen. Und wenn du mir jetzt heute als, ne, ich bin jetzt der Noob. Noob, genau. Was für ein Set würdest du mir denn empfehlen, dass ich mir zulege, dass ich einfach mal ins Thema loskomme? Und auch nicht von den Miniaturen, ne? Miniatur hast du ja gesagt, entweder irgendwas drucken lassen, beziehungsweise vielleicht sich auch ein altes Spiel irgendwo auf dem Sekundärmarkt mit Minis kaufen und die dann halt anmalen. Oder wenn man bold genug ist, wie man so schön sagt, dann halt auch das Lieblingsspiel auspacken. Aber was für ein Set würdest du denn mir empfehlen zu kaufen?
Wahrscheinlich gar keins. Ich vermute mal, das Problem ist immer, es gibt einfach super viele Farben und ja, ich meine, es gibt von Vallejo solche Grundsets, die kann man sich holen. Das sind, glaube ich, 32 Farben drin oder so. Es gibt von, mittlerweile bin ich großer Fan von der Firma AK Interactive. Da gibt es kleinere Sets auch und so Themensets zum Beispiel auch, dass dann, die heißen dann irgendwie, weiß ich nicht, Colors of Doom oder so. Das sind dann eben so dunkel-violette Farben oder so. Da kann man dann so ein bisschen nach dem Thema irgendwie gehen, was man vielleicht benötigt. Und ich würde immer sagen, versuch mal projektorientiert zu denken. Also wenn du sagst, hey, ich bemale jetzt Zombicide, dann guckt man eben, dass man sich irgendwelche Hautfarbentöne holt und vielleicht irgendwelche blutigen Washes, dunkle Sachen, schmutzige Sachen und so. Da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Einfach so ein bisschen sich vorher anschauen, was habe ich vor, wo will ich hin? Und da dann die Farben für einkaufen, weil sonst hast du meistens einen Overkill an Farben hinterher, den du gar nicht benötigst. Und ansonsten reicht im Endeffekt ein jegliches Grundfarbenset mit 16 oder 32 Farben, was schon eigentlich total viel ist, von Vallejo, von Army Painter. Also ich meine, von Army Painter gibt es ja jetzt auch mittlerweile diese Warpaints Fanatics. Gibt es ein kleines Set mit 16 Farben, ich glaube auch ein größeres mit ein paar mehr. Sowas reicht meistens völlig.
Ich habe mir diesen Army Painter Ding geholt. Damals.
Aber in Sachen Pinsel, sind da schon dann Pinsel dabei oder gibt es dann eins, wo du sagst, okay, du brauchst
teilweise. Also das kommt dann immer so darauf an, was du dir dann anschaust. Ja, auch mit den Pinseln gibt es leider einfach viel zu viele Firmen irgendwie. Und ich würde für den Anfang sagen, nicht zu teuer, weil viele sagen, hol dir direkt was Vernünftiges, weil sonst wirst du nicht glücklich. Also zwei Themen finde ich da immer, also gerade am Anfang mache ich die schneller kaputt, so, dann kann ich einfach gucken, ob ich mir vielleicht sogar einfach synthetische Pinsel hole. Das ist ja so der zweite Aspekt mit dem Tierschutz, den vielleicht manche auch gerne bedenken wollen, weil diese Echthaarpinsel, das muss man sich einfach klar sagen, sind nicht aus einer tollen Produktion. Das sind Tiere, die irgendwo geknechtet sind. So. Ist leider so. Und ja, also mit synthetischen Pinseln kommt man jetzt zwar nicht ewig weit, weil irgendwann gehen die kaputt sehr, aber für den Anfang ist es egal. Und wenn man die Pinsel schrottet, ja. Und da gibt es Firmen wie, ich glaube, Da Vinci gibt es als synthetische Pinsel. Da gibt es aber jetzt ja auch von Army Painter und so. Die steigen mittlerweile alle um, weil Echthaarpinsel, es ist eine endliche Ressource mittlerweile. Das wird sich noch arg umstellen demnächst. Ja. Und dann musst du vielleicht auch noch gucken mit den Größen. Die sind überall unterschiedlich. Da kann ich dir ja auch gar nicht so sagen. Du brauchst auf jeden Fall Größe X oder Y, mhm. weil die auch immer je nach Fabrikat unterschiedlich sind. Da hilft es wirklich, einen Hobbyladen zu haben, wenn man hingeht und schaut, wie sehen die aus.
Ja, oder einfach wie ich wahllos drauf losbestellen.
Ja,
geht auch.
Also auch da, ich meine, ich bin jetzt gar nicht so sehr auf Army Painter da beschränkt, aber ich habe zum Beispiel jahrelang mit einem Army Painter, die haben so lustige Namen, die heißen dann The Psycho und der andere heißt The Regiment, und der Regiment Pinsel, den habe ich jahrelang benutzt, der hat funktioniert und den habe ich auch anderen Leuten immer weiterempfohlen, und dann kam wieder jemand, der mir gesagt hat, boah, ich habe den gekauft, der war totale Schrott, direkt noch einmal benutzen. Ja, sorry, kann ich auch nichts mehr.
Aber woran könnte es dann liegen? Ist es einmal die Qualität des Pinsels oder sagst du, nein, also es kommt natürlich, es gibt eine Vorbereitungszeit, es gibt eine Bemalzeit und dann gibt es die Nachbereitung, ne? Oder das Aufräumen mehr oder weniger. Ich nehme an, das ist dann halt wie so ein, was weiß ich, ein Buntstift, also ein Filzstift. Wenn du da keinen Deckel drauf machst, dann trocknet der aus. Das wird bei den Farbtöpfen genauso sein, nehme ich an. Und bei den Pinseln, die muss man entsprechend auswaschen. Richtig?
Genau. Also das, wenn man, ich gucke gerade mit Erschrecken dann auf meine Arbeitsfläche, ich habe immer so ein paar Pinsel, die ich sehr unpfleglich behandle, ist ja einfach auch ein Werkzeug, was man gut behandeln sollte, danach einmal wirklich mit warmem Wasser auswaschen, vielleicht mit einer, also normale Seife reicht auch, dann mit normale Seife in die Hand, den Pinsel da so leicht rumbewegen, auswaschen, reicht dann auch schon, um den zu pflegen, nochmal auswaschen, gut ist die Nummer.
Und dann werde ich mich damit mal noch befassen.
Was ich hier gerade sehe, es gibt für die Speed Paint Farm von Army Painter so eine Speed Palette. Aber das ist einfach nur dieses, kennst du diese Ausplopp-Dinger, die man so wenden kann, diese Gummiteile, so plopp, plopp, plopp.
Die heißen ja nicht Fidget Spinner, wie heißen sie denn nochmal? Also ihr könnt es jetzt wieder sehen hier, warte mal, so rum muss ich es halten, ne? Diese meinst
ja,
du.
Genau. Ja, genau.
Super praktisch dafür.
Ja, aber da muss man ja nicht die von Army Painter, da kannst du ja auch wahrscheinlich auch diese billige.
Vor allen Dingen muss man ja auch, das ist ja auch wieder typisch dann, da hat die Firma gesagt, ah toll, da hat jemand was, was wir nicht haben, so ungefähr, wir machen mal schnell ein Produkt da draus. Also völliger Nonsens, dass die das dann nochmal als Produkt anbieten, wird richtig teuer. Was ich auch finde, dass man hat einige Produkte, die man nicht im Hobbyladen sich kaufen müsste, also jetzt speziell Brettspielbemalungsladen, wie sowas hier oder bestimmte, ja, andere Hobbyprodukte. Ich gucke gerade mal, was mir da so auffällt, irgendwelche bestimmten Pinsel oder so. Ich hole mir zum Beispiel zum Trockenbürsten, nehme ich mir Pinsel von Ebelin, darf man das jetzt sagen? Ich weiß gar nicht. Also einfach von so einer Beauty-Marke, die es total günstig gibt. Die tun dasselbe wie ein teures Set an Army Painter Trockenbürstpinsel.
Ja. Die heißen Pop-Bubbles.
Ah.
Das ist mir aufgefallen. Ich habe schon noch mal ganz schnell nachgeguckt. Aber die haben meine Kinder hier zuhauf liegen. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee.
Nee, das ist eben super praktisch, weil du kannst da, also gerade diese Speedpaint-Farben, die kannst du da eben einfach, wenn die dann getrocknet sind, einmal rausploppen und das Ding ist wieder sauber hinterher.
Ja, coole Idee. Ah.
Aber
ausprobieren.
Schüttet man dann wirklich Farben rein? Nein.
Doch.
Einfach, du kannst ja dann auch das Ganze verdünnen und so, das funktioniert ja auch. Ich arbeite da echt viel mit. Also es gibt ja auch dieses, dass Leute immer sagen, man soll sich so eine Nasspalette nutzen und bauen, weil man, ja, also ganz früher gab es ja einfach nur, du hast die Farben auf irgendein Brett quasi drauf getan und dann sind die super schnell eingetrocknet. Und mit dieser Nasspalette hast du ja ein Schwammuntergrund, da kommt irgendeine Oberfläche drüber, die die Feuchtigkeit durchlässt, also früher einfach Backpapier oder sowas genommen, und da kommt dann der Klecks Farbe drauf und der bleibt dann feucht und dann kann man den auch leichter nach Bedarf verdünnen und so. Ja,
ja, das habe ich mir damals selber gebastelt aus einer Tupperdose.
Genau.
Mit, so ein Abwaschschwamm oder so, den habe ich da drunter geschoben und dann auch das Backpapier. Ja. Hab mir jetzt auch so eine Platte gekauft, aber die hat damals gut funktioniert eigentlich, muss man sagen. Ja.
Womit hast du denn die meisten Fortschritte gemacht? Also jetzt, ich glaube, das Thema, zumindest mal für mich als Einstieg, glaube ich, habe ich mir da jetzt ein paar Sachen mitgenommen. Jetzt sagen wir mal, jetzt der Basti. Ne? Der Basti malt ja schon ein bisschen oder bemalt schon ein bisschen Miniaturen. Jetzt wird die Frage an dich, Marco. hast du da irgendein Tool beziehungsweise irgendein etwas für dich gefunden, wo du sagst, okay, da habe ich große Schritte gemacht. Du hattest irgendwann Workshops vorhin gemeint, dass man dann halt auch mal andere betrachtet, die sowas machen. Aber hast du da auch dich in Anführungszeichen fortgebildet über Tutorials, über Community oder weitere Übungen? Ich weiß nicht, ob es da Übungsanleitungen gibt oder so. Oder hast du einfach nur weitergemacht?
Es gibt ja da auch leider vielleicht total viele Möglichkeiten oder eben ist es gut, dass es die gibt. So, du hast ja heute im Internet alle Möglichkeiten, so mit den ganzen YouTube-Tutorials. Du kannst eigentlich die Figur, die du haben möchtest, eingeben und sagen, Painting-Tutorial, und du findest garantiert was. Ob es dann das ist, was du dir vorstellst, so von den Möglichkeiten, sei mal dahingestellt. Das hat mir total viel gebracht. So gerade am Anfang einfach Tutorials anschauen und das so ein bisschen nachprobieren, wie das funktioniert. Und jetzt ist es wirklich so, dieses sich Übungsziele setzen, die Technik, die ich irgendwoher mir jetzt angeschaut habe, möchte ich dann gerne ausbauen und probieren, und dann wird es einfach, ja, wie mit jedem anderen Sachen, die man übt, wird es gelernt. Und dann gucke ich, vielleicht funktioniert das, was ich hier gerade tue, oder muss ich da irgendwas anders machen? Wieso funktioniert es nicht? Vielleicht auch. Mhm. Und ja, es ist einfach ganz viel, wie mit jeder anderen Sache. Ich sag mal, wie mit Musik lernen oder sonst was. Also musizieren lernen, Klavier spielen lernen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und ja, die Beschäftigung damit hat mir viel gebracht. Und eben einfach ganz viel Material zusammensammeln. Wie können Techniken funktionieren? Und dann schauen, wie setze ich die um? Was mache ich jetzt damit?
Hattest du da irgendeinen ganz besonderen Aha-Moment, wo du sagst so, ah, cool, das geht ja so und so? Ist das etwas, was während deines Gesamtprozesses da passiert ist? Also, ich glaube, ich würde aus dem Ah-Staunen-Momenten gar nicht rauskommen, wenn ich jetzt starte. Auch wenn das so weitergehen würde.
Boah, schwierig. Glaube ich jetzt gar nicht, dass ich da so einzelne Sachen hatte. Also was ich für mich ganz spannend fand, war ja dann wirklich irgendwann, als das auch mehr kam mit dieser Verwendung von Ölfarben und ich das erste Mal davon gehört habe. Und dann habe ich eben Ölfarben mit eingesetzt. Und das fand ich, das macht mir richtig viel Spaß. Und aber das ist, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt so ein Anfängerthema. So, das ist das, was dann nochmal spezieller ist, weil es eben auch anders nochmal bearbeitet werden muss und so, aber weil es eine ganz andere Tiefe den Figuren auch verleiht und mir nochmal Spaß macht, damit auszuprobieren. Ja, aber dann so wirklich dieses, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Workshop-Wochenende bei einem sehr tollen Maler. Wie macht der das? Und von dem dann auch mal so ein bisschen seine Techniken zu sehen. Also das war für mich so ein Außerhalb-Aha-Moment. Da habe ich nicht selber gemacht, sondern wenn du wirklich mal daneben sitzt und siehst, wie jemand, der das in deinen eigenen Augen wahnsinnig gut macht, und dann siehst du das Produkt am Anfang und dann ist eine Stunde später, siehst du, krass, okay, wie hat der es jetzt gemacht? Das ist so ein bisschen immer noch wie jemand, der zaubern kann, so ungefähr. Und dann, aber das ein Stück weit auch zu sehen, so kommt der dahin und das sind die Methoden. Und das kannst du jetzt auch mal selber ausprobieren. Ich kann es heute immer noch nicht so wie der, aber.
Okay. Eine Frage hätte ich noch mal bezüglich den Minis.
Jetzt kommt's.
Nein, also gibt es Minis, die besonders schwierig, also wenn die Frage ist, ich muss ein bisschen kürzer fassen. Also gibt es Minis, die besonders schwierig zu malen sind oder besonders einfach zu bemalen sind, in dem Sinn, dass man halt zum Beispiel sagt, es ist einfacher, eine große oder größere Miniatur zu bemalen als eine kleinere zum Beispiel, oder dass man zum Beispiel auch sagt, es ist einfacher, ein Fantasiewesen wie ein Drachen, wie ein Ork, wie ein Zombie zu bemalen, im Gegensatz zu einer, sagen wir mal, Miniatur, die einen Menschen darstellen muss. Weil, also, jetzt, um das mal für mich zu beantworten, der noch nie bemalt hat, aber schon oft bemalte Geschichten gesehen hat, ich finde Miniaturen, die Fantasy-mäßig, also die Fantasy-Charakter haben, immer schöner und ausdrucksstärker als etwas, was wie ein Mensch ausschaut, weil das dann immer,
oder sehr häufig nicht menschenlike ausschaut. Wahrscheinlich liegt das einfach daran, dass ich oder dass wir als Menschen relativ eine klare Meinung darüber haben, wie ein Mensch auszuschauen hat und dass das wahrscheinlich schwieriger ist, eine Realitätskonformität dahin zu, hinzustellen, während ein Fantasiewesen halt viel, sagen wir mal, viel weniger Grenzen gesetzt sind, sodass man da vielleicht bestimmte Sachen mehr akzeptiert. Hm. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Wobei das ja auch, glaube ich, sehr subjektiv ist, ne? Also dieser Uncanny Valley-Effekt heißt es ja, ne? Dieser Effekt, dass du etwas siehst, was dir erzählt sein soll, dass es ein Mensch ist, aber es ist kein Mensch und du erkennst, dass es kein Mensch ist und das macht dich wahnsinnig im Kopf so ungefähr. Habe ich zum Beispiel gar nicht. So, deswegen, ich verstehe, was du meinst, aber habe ich nicht. Und ich würde jetzt auch wieder hergehen und sagen, da ist es ja sehr projektorientiert. Also zum Beispiel finde ich es total schwierig. Es gibt so diese sehr modernen Figuren von Awakened Realms, von den Spielen, die sind total überladen einerseits mit Details und teilweise gefühlt unnötigen Details. Also dieses typische, da hat jemand einen Gürtel um und an dem Gürtel hängt eine Kette und an der Kette hängt ein Bändel und an dem Bändel hängt ein Glöckchen und da sitzt was drauf, so ungefähr. Finde ich jetzt nicht so toll für den Anfang. Irgendwie finde ich total schwierig. Mhm. Und so super einfache Figuren. Ich habe zum Beispiel ganz oft jetzt Hero Quest bemalt, das alte Hero Quest. Und das sind so schöne Figuren, weil du hast den Ork und der hat so ein kleines Wams an. Und darunter kommt vielleicht rechts und links der Arm raus und dann hat der noch eine Axt und die Axt ist einfach nur der Axtstiel braun, so ungefähr. Und dann hat der eine Hose, ist klar. Aber das ist einfach so. Und diese älteren Figuren finde ich da irgendwie einfacher, egal wie groß die sind, weil du hast eigentlich nur 4, 5 Elemente oder so. Und dann hast du eben bei diesen moderneren Sachen hast du 30 Elemente auf einer Figur, die alles verschiedenes Material sind und eigentlich alle verschiedenfarbig sein sollten. Finde ich für den Anfang schwierig, wirklich.
Also umso detailreicher eigentlich, umso schwieriger ist es natürlich.
Ne? Ja, deswegen die Größe ist dann gar nicht so sehr unbedingt vielleicht der Faktor, wobei ja, es auch so ein Kipppunkt irgendwie gibt. Du hast ja dann teilweise bei größeren Figuren hast du größere Flächen, die sehr gleichförmig sind und da Licht und Schatten drauf zu erzeugen, ist nochmal schwieriger, da musst du mehr Arbeit reinsetzen vielleicht oder mehr Wissen für aufwenden. Und ja, da muss man sich dann auch wieder mehr reinhängen. Aber ja, ist dann vielleicht auch die Frage, wie man es selbst empfindet.
Was hörst du denn, während du malst? Ist das etwas, was du sagst, ja, da brauche ich absolut Ruhe und muss konzentriert sein? Oder hörst du da, was weiß ich, irgendeine Musik, einen Podcast oder sonst was? Oder sagst du, nee, ich brauche ein Hintergrundrauschen oder... Wie hast du da deine...
Ich versuche das mittlerweile so wie als auch. Also manchmal nehme ich mir bewusst, dass ich einfach sage, keine Dauerbeschallung, einfach mal Ruhe, weil das Gehirn dann auch einfach hier rechte Hälfte vom Gehirn so ein bisschen lernt, nochmal zu arbeiten, so der kreative Bereich. Und vielleicht die Dauerbeschallung dann gar nicht so gut ist. Sonst höre ich ja diese ganzen History-Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr da welche von kennt. Weil ich das Thema einfach so liebe. Dann irgendwie die Beschäftigung mit historischen Sachen, wie es früher war und so, mag ich total gern. Und ansonsten, ich bin jetzt musikalisch nicht so festgelegt, aber so Power Metal höre ich total gern und dann, ja, so Glory Hammer, alle CDs durch oder solche Sachen können dann sein. Oder von Sabaton, die Konzeptalben mag ich gern, sowas höre ich dann vielleicht auch mal.
Hattest du denn auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gar keinen Bock mehr auf Miniaturen bemalen?
Nicht gar keinen Bock, aber das passiert mir oft nach einem Projekt, also auch gerade wenn es dann größere zusammenhängende Sachen sind, die dann irgendwie 50 Figuren umfassen oder so. Da wird ja dann auch wirklich über einige Wochen durchgekloppt und wenn das fertig ist, dass ich dann sage, oh, jetzt brauche ich gerade mal ein bisschen Abstand.
Ja, das glaube ich. Weil bei mir fehlt immer so manchmal die Motivation, die ich dann hatte, weil gut, ich bin ja auch ein Mensch, das kann ich ja kein Film bestätigen, der immer sehr viel Beschallung um sich rum braucht. Aus dem Grund, ich bin auch sehr hebelig in der Hinsicht, aber das Malen hat mich immer runtergebracht. Nur wenn es dann nicht so funktioniert hat, wie es sollte, dann war ich schnell frustriert und dann war ich ganz schnell so, dass ich gesagt habe, und dann lag es irgendwann in der Ecke und dann habe ich es erstmal lange Zeit nicht mehr gemacht. Gut, jetzt liegt es lange Zeit in der Ecke, weil ich umgezogen war. Wo ich vorher wohnte, hatte ich das alles schön aufgebaut. Jetzt habe ich hier im Moment nicht den Platz und dementsprechend, aber ich schaffe ihn mir gerade wieder. Ja.
Diese Ausreden, immer diese Ausreden.
Nee, ich habe ja gesagt, dass ich keine Motivation hatte, so. Und wie würdest du mich motivieren? Wahrscheinlich gar nicht.
Tja, also es ist auch, es sind immer so Standardantworten ein bisschen, aber wie bei jeder anderen Sache, also erstmal würde ich sagen, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. So, es ist ein Hobby. Ja. Zwingt mich ja keiner zu. Ist ja kein Sport, den ich machen muss, damit mein Rücken nicht zerbricht oder so. Und dann vielleicht mal die Frage, wenn man denn jetzt wirklich irgendwie so ein Hobby-Tief auch hat, was ist es denn jetzt? Was würde dir vielleicht gegebenenfalls Spaß machen? Gibt es da irgendwas, was man irgendwie machen kann oder irgendwelche, weiß ich nicht, gemeinsamen Challenges, also vielleicht auch mit Leuten zusammentun, das finde ich dann wirklich auch immer ganz schön. Irgendwie mal gemeinsam einen Abend mit jemandem zu planen und zu sagen, hey, komm, wir malen jetzt mal das und das Spiel und wie würdest du das denn angehen? Das ist doch immer eine schöne Sache, so. Und ansonsten, ja, ist es schon fast dann wieder, wäre es ja wie beim Sport zu sagen, ja, dann mache ich halt mal irgendwann und wenn ich dann anfange und ich merke, es macht mir doch wieder Spaß, dann kommt es irgendwann wieder. Aber, ja, ich meine, jetzt sind wir ja alle, guck mal, wir haben viele Hobbys, die meisten, und dann, die Brettspiele wollen auch immer gespielt werden, die Freunde wollen getroffen werden, die Familie muss versorgt werden.
Ach, naja.
Arbeit doch. Muss man auch noch dazwischen.
Ja, Arbeit muss man auch noch.
Genau.
Schrecklich. Aber ich meine, mein Vorteil wahrscheinlich da dran ist das aber auch ein Nachteil, weil dann, ich bin sehr oft übernächtigt, wenn was nicht funktioniert. Ich bin so wie dieser Typ aus der Obi-Werbung, glaube ich. Genau, Obi war es. Dieser sterbende alte Mann im Bett. Und dann sieht er überall diese Risse in der Wand. Und dann will er immer so wegdösen. Und dann wacht er immer wieder auf. So, mach es fertig, bevor es dich fertig macht.
Das ist aber Hornbach und nicht Obi.
Was?
Wer war das? Hornbach ist das.
Hornbach war das? Ah. Okay, genau. Aber sorry an die Heimwerker draußen. Aber so bin ich tatsächlich. Ich bin, wenn ich dann möchte, dass das funktioniert, dann hänge ich mich da so lange und so exzessiv dran, bis es dann halt so ausschaut, wie es.
Ja, das habe ich auch. Und deswegen, davor habe ich mich dann irgendwann versucht zu schützen. Aber im Grunde genommen macht es ja auch Spaß. Aber ich glaube, ich bin wirklich ein Mensch, der das mit anderen machen müsste, weil ich bin auch ein Mensch, der immer viel noch dabei quatschen muss. Weil deswegen mache ich auch einen Podcast.
Ne? Was, ich will mir damit sagen, dass du durch mich beim Brettspiel bleibst. Ah. An der Stelle schicke ich dir natürlich Herzen rüber.
Du?
Nochmal zum Thema. Gibt es eine Figur, auf die du ganz, ganz besonders stolz bist, Marco? Wo du sagst, ey, das ist das Ding, das ist mein...
Das Glanzstück.
Das Glanzstück, der Zenit meiner Kunst.
Jetzt kann ich in Rente gehen, danke.
Ja, ich habe da so ein paar Sachen, die ich wirklich toll fand. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Internetseite habe. Es gab mal so eine Büste von so einem Ork. Fand ich total klasse. Wie hieß denn der nochmal? Das war auch so ein bisschen Warhammer, sondern Warcraft-mäßig angehaucht.
Warcraft-mäßig, doch, den hast du auf deiner Webseite.
Und da habe ich jetzt gar nicht ewig lang dran, aber der war toll. Das hat wirklich Freude gemacht. Einfach so ein paar größere Figuren, die ich dann vor allen Dingen eher für Freunde bemale, weil die haben ja dann keine zeitliche Begrenzung. Das ist immer das Schöne, wenn ich dann was für Freunde mache, was ich kostenlos dann tue und ich dann sage, da kann ich mich auch mal 10 Stunden dran setzen. Das sind so Sachen, die mir dann am Ende sehr, sehr viel Freude bereiten. Ja. Lustigerweise habe ich ja ganz viele Projekte, mein Mal-Pile of Shame von den Sachen, die ich eigentlich super gerne mal angehen würde, ist ja da viel schlimmer fast. Also ich habe mir so ein paar ganz besondere Großfiguren gekauft und so. Dann stelle ich mir immer vor, wie schön die mal aussehen werden, wenn ich sie bemalen würde.
Wie hoch ist da der Pile of Shame?
Keine Ahnung, lass es mal. Es sind jetzt auch nicht ewig viele. Lass es mal irgendwie 10 Pakete von irgendwas sein. Aber wenn man dann vielleicht bedenkt, dass man an jedem dieser Sachen irgendwie 20 Stunden dran sitzt, dann sind es auch schon wieder 200 Stunden.
Ja, geht dann relativ schnell, ja. Wie busy bist du denn da mit deinem Ready-to-Play, mit deiner Ready-to-Play-Dienstleistung, sagen wir es mal so? Also bist du da gerade sehr stark belegt?
Er fragt für einen Freund.
Ich frage natürlich für einen Freund, ja.
Ich weiß da immer gar nicht, was da psychologisch klüger wäre zu antworten. Ich traue mich das immer fast gar nicht zu sagen. Also ich bin mit Bestandskunden im Endeffekt eigentlich schon fast immer mindestens ein halbes Jahr ausgebucht und ich nehme kleine Aufträge, wenn dann Anfragen kommen, nehme ich dann auch mal dazwischen und sage, hey komm, dann kannst du das noch schicken, mit 3-4 Figuren oder so. Ja, und dann kommen noch irgendwelche Anfragen, die dann für später kommen und dann auch irgendwelche größeren Sachen und also jetzt, ich habe für das Jahr schon gefühlt ausgedient und kann nicht mehr.
Wie viel Stunden machst du das pro Woche?
Gute Frage. Ja, es kommt immer so ein bisschen auf meine Dienste an, bei meinem normalen Job. Und ja, meistens, wenn jetzt alles andere drumherum normal ist, sind es irgendwie 3-4 Stunden am Tag vielleicht nochmal zusätzlich.
Krass. Also nicht unerheblich, ne? Also das, ja.
Ja, das birgt auch, also das sagen eigentlich auch alle so, oder ich kenne viele, die das dann irgendwann nebenbei gemacht haben, die dann auch Burnout hinterher richtig hatten, die da auch sagen, das ist die Gefahr. So, du musst dann noch schauen, dir noch einen Ausgleich zu schaffen, weil du hörst irgendwann gar nicht mehr auf, weil es kommen definitiv, wenn es funktioniert, neue Aufträge und dann malst du nur noch für andere und du musst dann eben schauen, mach was für dich, mach was für Freunde, was dir Spaß macht. Ja.
Ja gut, wenn quasi das Hobby zur Bürde wird hier, das.
Aber könnte man dann das, wenn so viele Aufträge sind, nicht das Hobby auch zum Beruf machen?
Möchte ich nicht, gar nicht. Okay. Also könnte man sicher, aber A, müsste ich dann nochmal andere Preise nehmen. Und es ist ja auch, also auch die Bestandskunden sind ja auch ganz einfach an die jetzigen Preise gewöhnt. Und du musst dann, wenn du es dir überlegst, beruflich zu machen, wie jeder Handwerker oder sonstige, der eine Firma macht, muss dann eben rechnen mit einer Handwerkerstunde von 60 Euro, von denen aber der Handwerker nicht alles sieht, sondern der muss ja dann auch dafür Abgaben bezahlen und so und das wäre genau. Mir viel zu verrückt.
Ja. Ja,
und ich mag meinen Beruf viel zu sehr.
Und bemalen ist halt mal relativ schnell, dann sitzt du, und du hast ja vorhin gesagt, mit Burnout etc. in deinem kleinen Kämmerlein und siehst die Sonne nicht mehr, überspitzt ausgedrückt, weil wenn du das Ganze irgendwie dann halbwegs profitabel möchtest. Ja, es gibt Dinge, die sollten einfach Hobby bleiben.
Genau.
So machen wir das ja im Podcast auch.
Ach so, ja, nee, wir gehen morgen an die Börse.
Genau, richtig. Ich AG.
Ja, genau.
Nee, aber in Sachen Zeitaufwand, in Sachen, ne, was es einen Stellenwert im Leben dann entsprechend hat. Ja. Sehr gut. Was habe ich denn noch auf meinem schlauen Zettelchen?
Ich habe noch eine Frage.
Dann bitte.
Aber es ist eher eine lustig gemeinte. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch mit 3 Farben malen könntest, welche wären das? Einfach nur mal Interesse halber.
Naja, wahrscheinlich würde ich dann es mir total simpel machen und Magenta, Cyan und Gelb nehmen, weil damit kannst du eigentlich alles anfangen. Dann fehlen mir immer noch Schwarz und Weiß, aber das wäre die einfachste Lösung, glaube ich, weil daraus kann ich mir den Rest mischen.
Ja, das stimmt.
Das ist aber auch so eine Fun-Frage, wie du sagst hier. Also, welche Miniatur würdest du denn gerne bemalen? Hast du so ein, jetzt haben wir gesagt, worauf bist du besonders stolz, aber gibt es ein anderes, irgendeine Miniatur, wo du sagst, die möchte ich unbedingt bemalen, das ist quasi der Olymp der, also mein Olymp der Miniaturbemalung. Also zum Beispiel, ich kann ja mal für mich kurz sprechen, es gab doch, ich weiß, Death May Die, glaube ich, war das, oder? Kann das sein? Mhm. Mit dem Riesen
Cthulhu. Ja, mit dem Riesen Cthulhu. Ja.
Genau.
Ach, du meinst mit diesem Meta-Cthulhu?
Genau, richtig. Den fand ich irgendwie, cool, also, aber ja.
Nee, sowas habe ich jetzt gar nicht. Ich mag, obwohl ich ja selber gar nicht so sehr in diesem Tabletop-Wargame-Bereich drin bin und auch Games Workshop jetzt gar nicht so super feiere, finde ich trotzdem, sind viele Modelle von denen richtig toll und da gerade diese größeren Sachen, so aus diesem Chaos-Bereich und so, die finde ich schon oft richtig, richtig cool und die kosten mir nur zu viel so und deswegen hole ich mir die nicht. Und ja, also sowas zum Beispiel mal zu bemalen oder es gibt so bestimmte Großmodelle von Firmen, da hat man jetzt im Brettspielbereich nichts mit zu tun, die finde ich richtig, richtig toll, da würde ich mir was von holen, oder habe ich mir auch teilweise geholt, aber wie gesagt, würde ich dann auch mal gerne irgendwann bemalen. Aber aus Brettspielen, ja, wenn ich da was gerne hätte, dann hole ich mir auch, glaube ich. Also zum Beispiel Death Medaille finde ich auch super cool. Ja.
Die kleinen Eddies von Zombie Side bemalen wäre auch mal geil. Eine schlaue Frage hätte ich noch. Und zwar, gut, wir, Basti und ich, wir kommen ja von der Instagram-Welt und zumindest mal bei Brettspielen können wir ja schon sagen, dass Social Media mit bestimmten Brettspielen besser, also Beiträge im Social Media mit bestimmten Spielen besser gehen als mit anderen. Ne, also, dass man jetzt sagt, okay, ein Flügelschlag, ein Everdale, das war immer etwas, da hast du was dazu gepostet, dann gab es besonders viele Aufrufe, weil das halt auch außerhalb der Bubble dann mal gezeigt worden ist oder mal aufgeploppt ist. Jetzt denke ich mir in Sachen Präsentation und Bemalung, hat Social Media, Instagram und Konsorten irgendwie dieses Mini-Bemalen-Hobby verändert? Also, dass es eine größere Bühne hat, klar, aber verändert auch in der Art und Weise, wie man etwas präsentiert, dass man sagt, okay, es gibt diese Show-Off-Bemalart, dass du halt einmal mit der Kamera draufhalten kannst und dann drehst du das Ding und das sieht dann besonders lecker aus. Aber die sind nicht spielbar, weil sie halt nur für diese eine Perspektive gemacht worden ist. Gibt es da etwas, was man sagt, also Social Media hat hier einen Einfluss auf dieses Hobby oder würdest du sagen, das ist nicht so?
Ja, also ich meine, diese Show-Miniaturen, die gibt es ja schon länger quasi als Social Media, also hier Golden Demon und sowas gibt es ja auch schon länger. Die haben ja wirklich dann die Sachen auch nur bemalt für ihre Competitions. Oder es gibt zum Beispiel diese Monte Savino, das ist so ein Miniaturenwettbewerb, es ist keine Miniaturen, sondern einfach Scale-Model-Wettbewerb. Das sind wahnsinnige Sachen, die da malen. Und das Problem, finde ich, einfach bei Social Media ist natürlich so dieses, was ja mit allem irgendwie umgeht, du willst was präsentieren und dann muss es ja irgendwie ein bestimmtes Level haben, es muss bestimmt fotografiert sein. Und ich glaube, das hat es jetzt nicht anders verändert als irgendwo anders, nur der Druck für die Leute, die das sehen, wird ja immer größer. Ne? Alles sieht wunderbar und toll aus und wenn man es selbst noch nicht kann und nicht dahin kommt, dann wird es schwierig. So, das, also gerade dieser Neulingsdruck ist dadurch irgendwie fies geworden und ja, ich meine, wir sind ja alle irgendwie immer, wenn es um Brettspielfotografieren geht, dann muss das Foto ja schön sein. Einfach so ein Fotobot von oben drauf, mag jetzt keiner sehen, so ungefähr. Kriegt keine Likes. Ja. Und ich glaube, das ist ja mehr und mehr so in allen Bereichen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe bloß halt auch gemerkt, zumindest mal bei Brettspielen, es gab mal eine Zeit lang wirklich ganz viele super süße, cute, ausschauende Spiele, die sich so ein bisschen an Everdale versucht haben, dran zu setzen, die auch Ich habe das immer Instagram-Spiele genannt, weil die wunderbar ausgeschaut haben. Die waren bloß halt nicht spielbar. Also spielbar in denen, die haben ja keinen Spaß gemacht. Da hat einfach das Spiel.
Also jetzt muss ich aber fragen: Hast du da was im Beispiel?
Wie hieß das denn noch? Lass mich suchen, ich komm gleich drauf.
Das wird mich sehen.
Also ich fand das halt einfach nur langweilig. Ja. Aber vielleicht kannst du, während ich suche, die Frage noch beantworten. Gibt es einen letzten, also also bei wenn man etwas malt, ich meine jetzt auf Leinwand etc., macht man oft irgendwie manchmal so nochmal Lack darüber, damit das Ganze hält und halt auch durch das Berühren von Fingern halt nichts verändert werden kann, beziehungsweise die Fette und die Hefe und das Zeug, was man eben auf der Hand hat oder auf der Haut hat, halt nicht irgendwie sich in die Miniaturen reinfresst oder besser gesagt in die Farbe. Gibt es da so ein Finish-Produkt, was man noch draufsetzt?
Ja, ganz einfach. Ja.
Ja, das Finish-Produkt, das wollte ich auch fragen. Ja, genau.
Die gibt es auch wieder mannigfaltig so. Ich glaube, was ich immer direkt sage, es gibt ja so verschiedene Sachen. Also es gibt die ja als Glossy, als Matt, als Ultramatt, als was gibt's denn? Satin, Glossy, genau, und Matt und Ultramatt. Und dann wieder einfach zum Aufpinseln, dann gibt's die zum Sprühen. Gibt's total unterschiedliche Sachen. Und manchmal ist die Frage auch sogar, braucht man es zwangsläufig? Weil wenn man jetzt vernünftig gearbeitet hat und normal mit den Figuren umgeht, dann funktioniert das theoretisch auch einfach ohne Varnish-Finish. So muss man jetzt nicht zwangsläufig drauf machen. Manchmal ist es ganz okay, das oder ratsam, das zu tun, wenn man Farben verwendet, die unterschiedlich in ihrem eigenen Finish sind. Also dass manche Farben ja sehr glossy trocknen, und dann hast du andere daneben, die trocknen sehr matt, und dann hast du einfach ein komisches Gesamtergebnis hinterher. Oder manche Farben, die einfach insgesamt so schweineschwartenmäßig glossy sind, und dann ist es schon hübscher, wenn man die ein bisschen mattiert, so, und dann mit einem matten Varnish nochmal drüber zu gehen. Wenn man jetzt nicht vielleicht bei an jeder Stelle, wenn du da irgendwie so ein shiny Armor hast oder so, dann willst du das vielleicht nicht mattieren, keine Ahnung. Und da gibt's nur ein Produkt von Army Painter. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Army Painter Matt Varnish ist es, glaube ich. Oder Super Matt oder wie das heißt. Das finde ich ein wirklich schlimmes Produkt. Also habe ich gar nicht so oft, dass ich das sage. Aber da kenne ich keinen, der nicht davon enttäuscht war, weil dieses Produkt, obwohl es ja angeblich matt sein soll, hinterher Sachen dazu gebracht hat, noch mehr zu scheinen als irgendwas anderes. Also davon rate ich echt ab. So.
Was ich mal hatte, war, dass die Farbe sich dann auch manchmal abgelöst hatte bei manchen.
Ja, ich finde es auch, also gerade dieses Thema mit dem Varnish ist da schwierig, wenn man die Spraydosen dazu nutzt, weil da ja auch wieder Chemie drin ist. Also da muss man ja auch wieder an Belüftung denken, Atemschutz und so weiter. Und dass die chemische Reaktionen haben können, die total daneben gehen können. Das heißt, du hast dann deine schöne, fertige Figur, dann schüttelst du dein Varnish, dann schüttelst du das nochmal, dann machst du die vielleicht sogar noch die Dose ein bisschen warm, weil die ist gerade zu kalt und draußen ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, und dann sprühst du und dann hast du plötzlich so ein weißes Flirren auf der ganzen Figur und du kriegst es nicht mehr weg. Und dann hast du nämlich gelitten. Das ist dieser Icing-Effekt oder so. Und ja, war dann auch der Grund, warum ich es lieber entweder mit dem Pinsel oder mit der Airbrush einfach mache, das Varnischen oder Finischen, wie auch immer. Muss man immer gut überlegen. Wenn man es probieren möchte oder machen möchte, sollte man es vielleicht einmal irgendwo testen.
Ja. Aber mir ist das passiert. Ich hatte dann eine Figur total im Eimer.
Mir auch. Oder es ist mir auch mal mir passiert, nicht. wenn du Varnish neben deinem Grundierspray stehen hast und du hast das schwarze Grundierspray neben dem Varnish stehen, was gleich aussieht, und du sprühst statt Varnish schwarze Grundierung drüber. Ist schlecht.
Genau. Ja, von 100 auf 0, würde ich dann sagen. Ja, genau. Creatures Comfort.
Ah, Comforts. Okay. Ja, habe ich ein Bild dazu vor Augen.
Genau, das war sehr emotionslos. Da ist Schade. Nicht viel passiert.
Aber ja, es sieht nett aus, du hast recht.
Genau. Also die Beiträge dazu gingen schon sehr gut. Genau.
Creatures Comfort?
Ja, Creatures Comforts.
Genau. Fand ich super.
Fandst du super?
Ja. Ja, siehst du, so hast du schon wieder zwei Seiten.
Was?
Ja, ich fand's gut, ja.
Du fandst, okay.
Jetzt raus.
An diesem Punkt möchte ich den Podcast schließen. Dammit. So, jetzt hatte ich noch eine Frage und ich habe sie verloren. Eieiei.
Das ist aber auch gar nicht so schlecht bewertet. Creature Comfort. Was findest du denn da dran schlecht? Ich fand das toll.
Wenig Interaktion?
Ja.
Ist es lame?
Nee.
Doch.
War cool.
Wo war denn der Spannungsbogen?
Ja,
Spannungsbogen. Außer beim Nachbarspiel vielleicht.
Das war so ein cozy Ding. Hallo? Das war so ein cozy Spiel. Das
ja,
war einfach total gemütlich.
Ein bisschen zu cozy für mich. Also ich habe nichts gegen
Aber cozy. Aber du stickerst.
Ja, Sticker
ist das ja ist auch noch geil. Cozy, ja. Also da machst du ja nichts mehr.
Sticker ist geil, ja. Hat wenigstens Legacy-Elemente gehabt.
Ja, toll. Nee, ich fand's cool. Also es ist auch noch nicht bei uns ausgezogen, haben wir auch immer noch hier.
Ja, du, wie gesagt, es gibt keine schlechten Spiele. Es gibt nur die subjektive Wahrnehmung, ob man...
Ja, jetzt vorsichtig. Hat, nein.
Genau. Ich finde es
sehr lustig. Ich musste jetzt gerade mal kurz dazu mir das auf BGG anschauen. Die erste Rating-Bewertung, weiß ich nicht, ob du die vielleicht sogar geschrieben hast, hat aber 7 Punkte, also muss sie nicht von dir sein, aber hübsch, sehr weich gespült, leider auch recht unspannend und ein bisschen wenig Interaktion. Das Spiel macht nichts falsch, aber es fehlen die emotionalen Momente. Siehste.
Nein, so. Ich war es nicht, aber...
War er selber.
Nee, war ich nicht. Nein. Aber I can relate. Und es war zu lang.
Ich fand, da steht ja auch extra Best 2 Spieler, ne? Also, es ist wirklich kein Spiel, was du mit mehreren spielen solltest.
Steht aber drauf. 1 bis 5 Personen.
Ja, steht auch auf Archinova. Ich spiele es trotzdem nur zu zweit. Das perfekte 2 Spieler.
Wir schweifen wieder ab.
Achso, ja. Wir sind ja auch
ein Brettspiel-Podcast. Aber ist, ja, also, hey. Es ist ein gwentastisches Spiel, wenn du verstehst, was ich meine. Basti.
Damit wir uns nicht zoffen, meinst du?
So. Also ich glaube, ich fühle mich gewappnet für meine ersten Versuche. Ich würde trotzdem dann halt mal für mich gucken, ob es denn irgendwie so Starter-Sets gibt, wo mit Pinsel und das Ganze einfach nur mal, um was zu haben, was dann vielleicht auch, ich habe letztens ein das haben sie irgendwo billig verschossen, ein Set gesehen.
Alles eingetrocknet.
Nee. Genau, richtig. Nee, ein Set gesehen für Zombicide mit auch ein Mini dabei.
Denk auf jeden Fall an die Kügelchen, die Metallkügelchen. Ich finde die immer wichtig.
Metallkügelchen.
Also schön aufschütteln.
Sind ja mittlerweile meistens drin sogar bei vielen.
Vor allem bei den Speedpainting, da sind sie drin. Aber sonst habe ich vorher bei dem Grundset musstest du noch reinploppen.
Ja, das stimmt.
Aber gibt's da so kleine Tipps und Tricks, ein paar Do's und Don'ts, die du noch mitgeben möchtest,
Marco? Puh, ja. Also die Agitatorkugeln, die sind schon eine gute Idee. So, die kann man gut verwenden. Do's und Don'ts, super viele, da hätte ich jetzt wieder viel zu, müsste ich mich echt noch mal kurz drauf besinnen.
Ich habe einen Vortexer.
Ich schüttel alles mit der Hand,
Okay, genau, ich habe eine Zentrifuge, aber das ist doch genau das Gegenteil von dem Agitator. Ich brauche nicht mehr verdünnen. Entschuldigung.
Also so spontan, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, das sind jetzt Sachen, die man super falsch machen kann. Ich würde es immer einfach ausprobieren. Und weil du ja eben sagtest, ich fühle mich gewappnet. Ich finde, dafür ist ja auch das Gute, man hat Instagram und Facebook ja auch nicht nur zum tolle Bilder, sondern du hast dann irgendwelche Facebook-Gruppen, in denen einem andere Hobbyisten begegnen, wo man dann auch ganz viele unterschiedliche Antworten kriegt. Ich biete auch immer jedem an, so schreib mich halt an, wenn du Fragen hast. So, und das hilft ja manchmal auch. Oder eben Leute um sich herum finden.
Dem werde ich auch nachkommen, Marco, keine Sorge. Ja, aber was ich gelernt habe, ist einfach mal machen an der Stelle. Ne? Also sprich, keine Angst davor haben, einfach mal sagen, okay, hol dir mal ein paar Farben, einen Pinsel und eine Miniatur und fang einfach mal an. Man wird Fehler machen auf dem Weg. Fehler sind aber das, was einen ja auch besser machen, weil man dann letztendlich ja auch daraus lernen kann.
Und es sind ja nicht nur Fehler, sondern auch einfach, es sieht am Anfang vielleicht nicht so aus wie das, was man sich vorstellt. Und dann fragt man sich, warum sieht das jetzt nicht so aus? Und dann kann ich von da aus weitergehen wieder.
Genau.
Ja, das ist ja quasi ja, und ich habe mir gerade so Army Painter, Speed Painter Marker Starter Set gekauft.
Währenddessen, Flyby.
Ja, genau. Welches? Ja, die Speed Paint Farm habe ich ja schon. Ich habe mir jetzt die Marker mal zum Austesten. Ich muss mal gucken.
Ja, für nebenbei ist das super gut. Also.
Deswegen dachte ich mir, teste ich mal. So, Phil, was hast du schon alles geholt?
Ich werde, glaube ich, heute Abend auch noch Geld loswerden. Ich glaube, ich bin ja eher Purist in vielen Dingen, die ich tue. Scheiße, sind die teuer.
Ja, die sind teuer.
Das ist das eben bei diesen Markern. Da muss man auch bedenken, man bezahlt dann wieder den ganzen Rest noch drumherum. Ne? Nicht nur eben die Farbe, sondern dann noch den ganzen Stift. Und ich glaube, wenn der leer ist, wie ist das denn nochmal? Kann man die wiederverwenden? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Kann man die auffüllen?
Ja, du kannst auf jeden Fall auch an neue Spitzen dafür holen und so. Also das geht auf jeden Fall. Und das geht ja nur dann, wenn du es auch wieder auffüllen kannst. Das bringt es ja irgendwie gar nichts.
Muss man natürlich auch bedenken, die Spitzen sind jetzt, die sind schon okay für viele Sachen, aber für Feinstarbeiten sind die, glaube ich, auch wohl ein bisschen tricky teilweise.
Ah, dafür habe ich ja dann noch die Pinsel. Ja.
Aber 5 Tacken für so einen Stift?
Also du kaufst im Set 4,40 Euro.
Ja, genau. Auch da würde ich kaufmännisch aufrunden und sagen, es sind 5 Tacken.
Ja, ja, wenn du für die normalen Farben, also jetzt nicht die Speedpaint-Farben, sondern normale Acrylfarben, 2,50 bis 3 Euro bezahlst und ja, muss man sich überlegen.
Ja gut, ist halt die Hälfte vom Preis.
Speedpaint-Farben, ne? Also zahlst du auch einiges für, wenn du die einzeln nimmst.
Das stimmt.
Auch teuer.
Aber es hilft dir, also die andere Arbeiten wie Grundieren etc. muss ja trotzdem nachkommen.
Ja.
Dementsprechend. Nee, sehr schön. Also ich werde was ausstellen irgendwann. Bin mal gespannt, mit welcher Miniatur ich anfange. Aber ich hätte halt gerne meine ganze Unmatch-Sammlung einmal schön durchgepaintet. Ich bin aber nicht da unzufrieden. Gerade
hier gibt es einen Pinsel, der um die Ecke mal, also so gebogener.
Ja, finde ich auch lustig. Kenne ich auch. Ja, Unmatched ist so ein Ding, mag ich gern, aber die Modelle sind manchmal nicht so schön. Also ich finde das immer ganz nett, dass das erste Grundspiel, das kostet ja gar nicht so viel und da sind nur 4 Miniaturen bei. Das ist so ein nettes Ding, was man auch mal verschenken kann. Dann bemalt man 4 Miniaturen einfach mal für jemanden und das ist nett so und muss nicht ewig Zeit aufwenden. Also Unmatched Grundspiel ist immer schön.
Auch relativ einfach zu bemalen, würdest du sagen, oder?
Bei den alten Figuren ist die Produktionsqualität nicht ganz so toll, würde ich sagen.
Okay.
Wir können auch sonst, also ich sage das jetzt mal einfach so frei raus, weil ich eben die sehr gerne fast bemale. Du müsstest mal gucken, hast du das Grundspiel dann ja wahrscheinlich auch, da hat ja der König Artus ist es, ne?
Ja, genau.
Manchmal hat der keine Nase. Das ist immer doof. Schau dir mal an, ob der eine Nase hat, weil wenn der keine hat, vielleicht können wir einfach tauschen. Ich bemale, wie gesagt, die immer wieder. Ich habe ein Grundset da, die sind bemalt, die könntest du dann haben. Dann könnte ich deine haben zum wieder neu bemalen.
Ich melde
können
mich.
Können wir mal planen. Wie gesagt, ich bemale die immer wieder ganz gerne mal und guck dann, das ist eben auch sowas. Dann schaut man, dass man die zum 5. Mal bemalt. Wie sieht es denn jetzt aus? So, was kann ich wieder Neues da einsetzen?
Ja. Ich gucke gleich nach.
Damit er jetzt, und dann stellt er das aus und sagt, guck mal, was ich gelernt habe. Nein.
Mit fremden Federn schmücke ich mich an der Stelle nicht.
Obwohl, dann hast du natürlich auch eine Vorgabe, wie die nächsten aussehen müssen.
Genau, richtig. Da. No pressure, danke. Sehr schön. Und dann, außer Basti, du hast noch eine Frage, ansonsten würde ich die Folge schließen an der Stelle. Ich habe für meinen Teil heute sehr viel mitgenommen und ja, möchte mich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns da noch ein paar Einblicke gegeben hast über die Do's und Don'ts, über ja, den Leidensweg bzw. den Schaffensweg, den du da bestritten hast. Und ich kann auch nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ans Herz legen, da mal auf deine Webseite dazu gehen, readytoplay.de, da mal die Galerie reinzuschauen. Und ja,
wenn lieber Instagram. Instagram ist netter. Da sind bessere Fotos.
Da kann ich auf 2 Profile verweisen. Einmal readytoplay with Marco und readytoplay by Marco. Und ich glaube, by Marco war ja quasi das Ausstellen der Miniaturen, genau. Ja.
Genau. Da machen wir es in alter Manier. Ich schließe, dann kommt der Basti noch kurz ran. Die letzten Worte sind nach alter Manier unserem Gast überlassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, Mahlzeit. Einen schönen Start in die Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Servus.
Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, bei dir, Marco, dass du da warst. Das war cool, war sehr interessant. Jetzt habe ich auch wieder Lust zu malen. Das ist immer so, weil ich bin ja schnell angefixt. Ja, dann möchte ich nochmal auf die Community-Gruppe hinweisen, wo ihr gerne auch beitreten könnt und einfach uns anschreiben. Da ist der Marco auch mit drin. Der zeigt auch da immer gerne mal Bilder oder von Spielen, die er gespielt hat. Und ja, ist immer sehr heimelig und ganz cool. Oh ja, und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung auf den gängigen Plattformen und gerne auch über ein paar Worte, wenn er uns schreibt, in den Kommentaren oder privat. Ja, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch hinzufügen kann. Ihr habt euch ja ewig darauf vorbereitet. Ich kann mich auch, glaube ich, nur bedanken. Es war total lustig und schöne Zeit. Danke, dass ihr mich mal eingeladen habt und mitgenommen habt. Ich bin gespannt, wenn ich es mir dann hinterher anhöre, wie es alles so rüberkommt. Ja, also vielen Dank.
Bis dann. Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge und lasst uns gerne ein Abo da.